Du kommst rein, keiner sieht dich, keiner beachtet dich, keiner geht auf dich zu. Zum Schluss des Gottesdienstes, da stehen sie alle zusammen und reden. Und ich stelle mich da extra so ein bisschen an die Seite, dass man mich sieht. Niemand kommt und sagt, wie schön, dass Sie da sind. Waren Sie schon öfter hier oder sind Sie auf Besuch? Niemand. Freikirche wie Landeskirche, immer dasselbe. Und ihr Lieben, das ist wirklich etwas, was absolut nicht geht. Ich weiß das, wie das ist. Man hat sich eine Woche nicht gesehen, die lieben Brüder und Schwestern, und man kluckt dann zusammen, na, wie war's denn, du hattest doch das und das, und dann erzählt man und so weiter, hat kein Auge für die Fremden. Also, die liebevolle missionarische Gemeinde hat eine durchdachte, herzliche Willkommenskultur für Gäste und Erstbesucher. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ein Fremder kommt. Unter euch, das merke ich, existiert schon so eine richtig schöne, herzliche Gemeinschaft, ein herzliches Miteinander. Aber das kann auch die Gefährdung sein. Ja? Oh, da hat man sich alle mal, man sich mal wieder und so weiter. Diese Struktur entsteht selten, diese Willkommenskultur entsteht selten von selbst. Die muss so richtig bewusst gemacht werden und eigentlich regelrecht eingeübt. Ja, regelrecht eingeübt. Da genügt es eben nicht, zwei Gemeindeglieder zur Begrüßung am Eingangstor zu postieren. In einer Gemeinde bei uns da in der Gegend, da begrüßt sogar die Frau Pfarrerin im Talar die Leute, die reinkommen. Da wurde ich auch begrüßt. Aber das war es dann auch. Ne? Hinterher stand ich da, so Sternen einsam und so. Und alle guckten mal so, was das für eine Type da. Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich so aussehe. Und also man hatte so den Eindruck, du gehörst hier nicht hin. Und das haben sie sich so richtig merken lassen. Ja? Und die Lieben, das geht nicht. Es ist eine Gefährdung, eben auch, wenn man sich so gut kennt und mag. Ich hatte euch vom offenen Abend in Stuttgart erzählt, das war diese große missionarische Bewegung für junge Erwachsene zwischen 18 und 30. Das war so das angepeilte Zielpublikum. Und die hatten alle 14 Tage einen großen missionarischen offenen Abend. Und der gab auch der ganzen Bewegung den Namen der offene Abend in Stuttgart. Dazwischen hatten sie mit ihren 400 Mitarbeitern dann ihre Kreise, ihre Mitarbeiterkreise. Und die waren so sehr darauf aus, nach außen gerichtet zu sein, dass sie zum Beispiel auch in diesen Kreisen sehr aufmerksam waren. Damals duzte man sich nicht so schnell, wie man das heute tut, nicht? Ich habe dem Thomas nie das Du angeboten. Der sagt einfach Du zu mir. Also Thomas, darüber müssen wir noch mal reden. Ne? Also, das ist heute anders. Damals war das nicht so. Wenn jetzt jemand fremd hineinkam in den Mitarbeiterkreis, alle duzten sich und er kam fremd rein und man siezte ihn. Und darum haben die beschlossen, wir siezen uns alle. Um der fremden Willen, die dazustoßen, haben die sich alle gesiezt. Und zwei aus diesem offenen Abend haben mir später als Erwachsene erzählt, als ich meiner Frau den Heiratsantrag gemacht habe, habe ich das auf Sie gemacht. Fräulein Schulze, möchten Sie mich heiraten? So, also, das ist jetzt schon fast ein bisschen lustig, nicht? Aber damals, das stand dahinter. Das stand dahinter. Und die haben das gemerkt, nach dem Abend, also Telmo Thielicke, den ich da eben zitiert habe, hat da gesprochen, und der große, der wunderbare Dichter, der gar kein Christ ist, aber so ganz so auf der Schwelle war, Rainer Kunze, kennt ihr den? So mein Lieblingsdichter, ja. Also Rainer Kunze, der hat da gesprochen und der war sowas von angerührt von dieser Gemeinschaft, ganz toll. Und das hat man seinen späteren Gedichten abgespürt, ja. Da kommt plötzlich dauernd irgendwie was von der Gottesahnung vor und so, herrlich. So, also ganz so große Kapazitäten waren da. Und dann haben die den Vortrag gehabt und dann gab es das Ständerling. Haben wir einen Schwaben unter uns. Nein, man wisst ja gar nicht, was das ist. Ein Ständerling. Man ist hinterher zusammen und trinkt Tee und ein bisschen Gebäck und unterhält sich. Und jetzt kommt es drauf an. Die haben ja eingeladen. Die haben ja Fremde eingeladen. Darum haben die das ja gemacht. Das haben die ja nicht für sich gemacht. Und die haben immer besucht und eingeladen, besucht und eingeladen. Und aus anderen Gemeinden durften keine frommen Leute kommen. Es wurde richtig gesagt, bitte nicht. Wir wollen Menschen, die Jesus nicht kennen. So, jetzt waren die da, dann haben sie gesehen, die standen da plötzlich, die Gäste alleine rum und die lieben Brüder und Schwestern, die sich kannten, die kluckten zusammen. Und dann haben sie ein Schäferhundsystem eingeführt. An jedem Abend hatten drei diesen Schäferhundsdienst. Die gingen nur still rum. Und wenn sie sahen, da steht jemand allein, dann sind sie zu der Gruppe von ihren Brüdern und Schwestern gegangen, die sich da so liebevoll nun unterhielten und gingen hin und sagten, da vorne steht einer allein, der hat die weggebellt, dahin geschickt. Jetzt haben die sich nicht alle auf den gestürzt, sondern einer hat sich so gelöst und ist langsam zu dem hin. Aber die haben richtig gemerkt, wir müssen... Wir vergessen das immer wieder, darum müssen wir da richtig welche abstellen, die das tun. Mein Vorschlag an euch, und zwar an euch alle, ich habe den Eindruck, ihr geht ziemlich regelmäßig zum Gottesdienst, man kennt sich. Sobald du jemanden oder jemande siehst, also jemanden siehst, der oder die du noch nicht gesehen hast, geh bitte sofort freundlich auf diesen Mann oder diese Frau zu. Sprich sie an. Wie schön, dass sie da sind. Ich bin ja auch nicht immer hier. Waren sie schon mal hier? Und so? Ach nein, ja. Wenn ich Ihnen ein bisschen so erzählen, wie das so ist. Der da hinten, da ist unser Pfarrer und so. Das ist die Frau Kuratorin. Und die hat so eine schöne Brille und so. Also irgendwas. Also auf jeden Fall, nehmt euch der Menschen an. Bitte, bitte, bitte. Das widerfahre euch nur nicht. Ich komme mal inkognito. Ich habe da so eine Maske. Dann werde ich das mal so ausprobieren. Ne? Und so. Also ich wollte nur sagen, das Ganze freundlich, aber nicht aufdringlich. Und ich denke, wie kann das geschehen? Also wenn ich Pfarrer wäre, ich würde mal so einen Nachmittag anberaumen und würde das richtig einüben mit euch, ne? Wie man das so macht. Und ihr glaubt es gar nicht. Ich habe kürzlich in Klagenfurt in einer freien Gemeinde gepredigt und da wohnt eine Frau, die meine Frau seit vielen Jahren kennt. Und ja, mit dem Glauben hat die nun gar nichts am Hut. Die war auch noch nie in der freien Gemeinde. Jetzt sagt meine Frau dieser Dame da, und ruft sie an und sagt, du, wenn du mal meinen Klaus kennenlernen willst, der predigt jetzt da und da in der Gemeinde, komm doch mal. Jo, und dann kam sie tatsächlich. Ja, und das war nun wirklich schrecklich. Ich habe gepredigt, dann war ich gleich umgeben von irgendwelchen Leuten, dann hatten sie gesagt, bring doch ein paar Bücher mit, dann stand meine Frau am Büchertisch und diese Frau stand 20 Minuten allein da, Freikirche, kein Mensch kümmert sich um dich. Es war auch noch, die waren nie nicht weggegangen, weil hinterher noch so ein Mittagessen mit Wiener Schnitzel war oder sowas, ja. Die waren alle noch da und die steht da mittendrin. Kein einziger dieser Christen kümmert sich um diese fremde Frau. Und dann habe ich dem Pfarrer, Pastor Sandia, dann einen Brief geschrieben, was ich auch sonst so empfunden habe, ja, der die Gemeinde, der den Gottesdienst leitete, ja, da kann ich nur sagen, so leitet man keinen Gottesdienst, ja. Beide Hände in der Hosentasche, ja, wollen wir so ein bisschen Bibeln und so, ja, und der Herr Jesus hier für uns am Kreuz gestorben, ne, wissen wir alle und so, das war so würdelos, so schrecklich würdelos, ja, also gefaselt. Fromm ist gefaselt. Das dürfen wir uns nicht leiten. Also wenn du so einen Gottesdienst leitest, das muss genau vorbereitet sein. Vorbereitet und er betet. Das muss Hand und Fuß haben. Bitte, bitte nichts aus dem Ärmel schütteln. Das wird ärmlich. Ja? Und das spürt der Geist Gottes und das spürt die Gemeinde. Also das habe ich dem alles geschrieben. Und dann dachte ich, ja, jetzt habe ich natürlich bei dem sozusagen, in Westfalen sagt man dann ganz schreckliches Wort, verschissen, sagt man da. Ne? Und so, ich dachte, jetzt habe ich das natürlich, im Gegenteil, der war sowas von dankbar auf einmal. Und daran habe ich gemerkt, das ist ein geistlicher Mensch. Ja? Der war nicht böse, war nicht beleidigt, der war dankbar. Und er sagt, Klaus, irgendwie leide ich auch darunter, aber du hast es mal ausgesprochen. Also, das wäre dieser Punkt, eine Willkommenskultur, eine durchdachte, herzliche Willkommenskultur für Gäste und Erstbesucher. Mein vierter Punkt, das darf ich vielleicht bei euch ein bisschen kurz abhandeln. Darauf bin ich auch gekommen, weil ich halt immer auch in freikirchlichen Gemeinden bin. Die Gemeinde hat eine natürliche, unfromme Sprache. Und zwar von der Kanzel und auch untereinander. Ist euch das mal aufgefallen? Beim Lesen des Neuen Testamentes. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob es auch im Deutschen gibt, es gibt amerikanische Bibeln, da haben manche Neue Testamente alle Worte, die der Herr Jesus wörtlich sagt, in roten Buchstaben. Stimmt's? Ne? Da kannst du mal alles, was Jesus sagt, in roten Buchstaben. Und jetzt untersuch das mal auf fromme, religiöse Worte. Dann merkst du auf einmal, der Jesus hat kaum fromme Worte benutzt. Der konnte die ganze Weltgeschichte erklären, des Menschen mit Gott, ohne ein frommes Wort. Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ja nicht nur so eine Individualgeschichte. Nein, das ist eine Geschichte, da geht es ja also eigentlich auch um die Weltgeschichte. So. Es gibt fromme Pharisäer, es gibt gottlose Pharisäer und. So, und das konnte der Herr Jesus, weil er Geschichten erzählte, Gleichnisse erzählte. Und damit vermied er das fromme Wort, die frommen Vokabeln, die durchaus im Judentum gang und gäbe waren. Der wurde auch dadurch ein bisschen als Fremdkörper empfunden. Der sprach ja gar nicht religiös. Ja? Das tat er um derer Willen, die das gar nicht so verstanden, würde ich mal sagen. Also, Jesus war herrlich natürlich. Jesus war kein frommer Faselhans. Und darum erreichte er die Menschen, die man im Tempel oder in den Synagogen nicht fand. Und das würde ich also auch sagen, dass wir darauf sehr achten. Die Leute im offenen Abend, um das nochmal zu sagen, die wurden richtig daraufhin auch geschult, geistliche Dinge weltlich zu sagen. Und darum war das auch eine riesengroße Arbeit. Die haben die kleinen Dinge ernst genommen. Ihr Lieben, so hat Gott die Welt gemacht. Der Mikrokosmos trägt den Makrokosmos, nicht umgekehrt. Die kleinen Atome mit ihren Elementarteilchen, die tragen den ganzen großen Kosmos, das große Universum. Das Kleine ist immer entscheidend. Wenn es im Kleinen stimmt, dann kann sich auch Großes ergeben. Bei meiner Frau hat es eines Tages im Kleinen nicht mehr gestimmt. Da waren einige Zellen Krebszellen. Und daran ist ein wunderbarer Mensch plötzlich gestorben, weil es im Kleinen in ihrem Leib nicht mehr stimmte. Also, lass uns darauf achten, das Kleine ernst nehmen. Ja? Die große Welt besteht eigentlich aus kleinen Dingen. Lass uns die kleinen Dinge ernst nehmen. Das ist so wichtig. Das Geheimnis der großen Gemeinden, es gibt ja Riesengemeinden in der Welt, und ich habe etliche gesehen, das Geheimnis der großen Gemeinden ist die kleine Zahl. Die haben alle, darauf komme ich gleich noch, alle kleine Kreise. Ja? Und da, Gemeinschaft kannst du nur in einem kleinen Kreis haben. Und so, darüber reden wir gleich noch. Und zwar jetzt sofort, der fünfte Punkt, Zellgruppengemeinden. Zellgruppengemeinden. Ist die Frage, sind wir eine Zellgruppengemeinde oder bestehen wir vorwiegend aus Einzelchristen? Die aller meisten Gemeinden bestehen aus Einzelfristen. Ich kann in eine Gemeinde eintreten als neues Mitglied, werde auf ein Blatt Papier geschrieben, als Mitglied geführt und das ist es dann. Also die Gemeinden, die ich in Korea erlebt habe, da kannst du gar kein Mitglied sein, ohne nicht gleichzeitig dann auch einer kleinen Gruppe zugewiesen zu werden. Geht gar nicht. Könnte ich gar nicht denken. Du kannst doch nicht in einer Gemeinde sein, ohne in einer Gruppe zu sein. Geht gar nicht. Also das widerspricht ihrer Natur. Das haben die nie anders erlebt und so ist so. Wir haben die Tradition des Einzelchristentums. Du kannst in einer Gemeinde sein und gehörst nicht zu einem Kreis, wo du Gemeinschaft erleben kannst. Ja, und dann gehst du zum Gottesdienst, nächste Woche kannst du nicht, also 14 Tage schon wieder keine geistliche Gemeinschaft. Aber zu lebendigem Glauben gehört die geistliche Gemeinschaft. Ist euch mal aufgefallen, wie oft der Apostel Paulus, wenn er von der Gemeinde spricht, sagt, dass die Gemeinde ein Leib ist. Unsere Tradition hat eigentlich den Leibcharakter völlig vergessen. Der Leibcharakter spielt so irgendwie gar keine Rolle. Das Einzelchristentum ist die antimissionarische Struktur par excellence. Aber weil wir nie was anderes erlebt haben, weil wir da so hineingeboren sind, merken wir das gar nicht. In den Erweckungsgemeinden auf anderen Kontinenten, die haben diese Tradition, die haben ja die Tradition nicht, die wir haben. Und die haben das automatisch so gemacht, da kannst du nicht Mitglied in der Gemeinde sein, ohne in einer Zellgruppe. Die nennen das auch Zell, wenn wir Englisch reden, Zellgruppe. Das hat so was Lebendiges, das hat so was Organisches, nicht? Und dann geht es auch da, weil diese Zellen so lebendig sind, wachsen die auch. Hast du mal so, es gibt ja manchmal im Fernsehen kann man ja so, es gibt ja diese Mikroskope, die nennt man Elektronenmikroskope. Die können die kleinsten Dinge zeigen. Die können dir zeigen, wie eine Zelle wächst und dann auf einmal kommt eine Bewegung in diese Zelle, die wächst ganz langsam und stetig, dann kommt eine Bewegung und dann teilt sie sich. Und weil sie sich teilt, und sie kann sich nur teilen, weil sie gewachsen ist, weil sie sich teilt, wird das Leben weitergegeben. Das ist das Bild auch vom Leib, was beim Paulus dahinter steht. Ja? Und vielleicht hat er das mit den Zellen noch nicht so gewusst, aber das ist alles organisch gedacht und organisch verstanden. Nochmal, das Einzelchristentum ist eine antimissionarische Struktur. Das ist eigentlich kein Leib, sondern eine Versammlung von Einzelchristen. Ja, eine Versammlung könnte man auch sagen, nicht? Ihr seid das Haupt, Jesus ist das Haupt, ihr seid die Glieder. Man könnte auch sagen, jetzt nehme ich mal das Leibbild, das Bild vom Leib, ist eine Ansammlung von Einzelgliedern. Gar nicht so eingefügt in das Leibganze. Ich habe mal ein Bild gesehen mit 5 Fingern. Die waren aber alle abgehackt. Die waren nicht verbunden mit der Hand. Sonst wirklich widerliches Bild. Da saßen noch so die Knochen, das blutete. 5 Finger und so aufgebaut, als wäre es die Hand, aber es waren Einzelglieder. Da ist es mir so gekommen, im Grunde genommen. Wenn wir also als Einzelglieder zusammen sind und wir beziehen das mal auf das Bild des Leibes, dann müsste man sagen, das ist eine Gemeinde von Einzelteilen, von Leichenteilen. Nicht? Denn die abgehackten Finger waren ja alles Leichenteile. Nicht? Also meine Fantasie ist da wohl ein bisschen mit mir durchgegangen. Ich würde ja nur auch sagen, wenn jetzt jemand von euch nicht in einem Kreis ist, der muss jetzt nicht unbedingt ein Leichenteil sein, aber auf das Bild vom Leib bezogen schon. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht auch gesegnet bist, dass du nicht auch von Gott geliebt bist. Und da bist du bist auch ganz ein lebendiger Christ, sonst überziehe ich das ja zu sehr. Aber das Eigentliche des Leibes bedeutet, dass man organisch auch zusammen ist und zusammen steht, zusammen wächst. So ist es gemeint. Das steht alles so in der Heiligen Schrift. Und da habe ich gemerkt, wir sind so blind durch unsere eigene Tradition, ich habe das gar nicht so gemerkt. Und erst in diesen Erweckungsgemeinden in anderen Ländern bin ich drauf gekommen, hey, das steht ja da in der Schrift. Da sind mir die Augen aufgegangen. Das ist eine seltsame Sache. Also, auch für neu Hinzugekommene ist es schwer, unter Einzelchristen geistliche Heimat zu finden. Das aber ist wesentlich, dass neue Freunde in einer Gruppe der Gemeinde liebevoll aufgenommen werden. Und dazu eignen sich besonders Gruppen, die neben Bibellesen und Gebet, das habe ich wieder gelernt, in diesen anderen Ländern, wo sie auch kreative Elemente aufgenommen haben. Da gibt es nicht so Hauskreise, wo man sagt, was macht er denn so? Ja, Bibel lesen und beten. So. Ja, und dann, ja, wie, was und dann? Was kann man denn noch machen? Na ja, singen tun wir auch noch. Nein, die machen, ich habe dort fast nur Kreise erlebt, die auch, die eine Aufgabe versahen als Gemeinschaft. Und zwar eine Aufgabe für Nicht-Christen. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Zeit. Ja, wie sollte das denn gehen? Also, das waren missionarische Kreise, zum Beispiel, ich denke an einen Kreis in Korea, die lasen die Bibel, die beteten, die sangen und dann hatten die eine Aufgabe, die reparierten Fahrräder. In der Stadt wurden auch viele Fahrräder gefahren, die reparierten Fahrräder für arme Leute, denen es schwer fiel, einen neuen Fahrradreifen, so einen Schlauch zu kaufen oder sowas. Und die waren richtig bekannt in der Gegend, da kannst du hingehen. Die machen dir dein Fahrrad heil. Und dann haben die manchmal gesagt, das waren die Christen und die anderen waren Buddhisten. Da sagten die, was sind das denn für Leute? Ja, das sind Christen hier, was ist denn das? Ja, komm doch mal. Und dann sind sie gekommen. Und dadurch sind dann diese Kreise gewachsen. Und es kam da immer mehr zum Glauben. In der Willow Creek Gemeinde in Amerika habe ich zwei Kreise erlebt. Der eine Kreis, der war dafür bekannt, konnte man auch anrufen, die waren dazu da, Rasen zu mähen. Meistens für ältere Leute, die den Rasen nicht mehr so mähen konnten. Da konntest du anrufen und da kamen die, und zwar möglichst bei denen, die zur Gemeinde gar nicht gehörten. Die hatten also immer eine praktische Aufgabe. Wenn ich an meinen Onkel denke, an meinen Onkel Ewald, der mich dann genommen hat, als meine Mutter starb und so, der war sowas von ablehnend, was Kirche betrifft, der war sowas von sauer, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und als ich dann gläubig wurde, also das war ein richtiger Riss, das war ein Verrat an der Sippe, aber wirklich. Und als ich dann sagte, ich gebe meinen Beruf auf und will Prediger werden, da hat er gesagt, dann brauchst du mein Haus nie mehr betreten. So hart ging das dazu. Der war ein großer Handwerker. Und die Kirche war zwar der größte Mist auf Erden und die Pfaffen, woher das hatte, weiß ich auch nicht. So schrecklich. Wenn zu dem jemand aus der Gemeinde gekommen wäre, den er kennt, und der ihm gesagt hatte, du Ewald, du bist so ein toller Handwerker. Wir haben da einen Handwerkerkreis in der Gemeinde. Also dich könnten wir da unwahrscheinlich toll gebrauchen. Komm doch mal, mach doch mit. Du, mein Onkel Ewald, der wäre dahin geschmolzen, das weiß ich. Der wird plötzlich gebraucht. Da wäre es ihm scheißegal gewesen, ob die Kirche ist. Ne? Er wird gebraucht. Und so Onkel Ewald mit seiner Gabe, Handwerker. Und dann hätte der auch geschluckt, da zwei, dreimal ein Bibelwort zu hören und zu beten. Und auf einmal hätte er dann, wenn das mal vergessen worden wäre, gesagt, ja, warum betet denn hier keiner? So ungefähr. Also man wächst da hinein. Ich weiß, aus welchen Gründen er so ablehnend war. Der hat ja gar nicht Gott abgelehnt. Der hat irgendwas abgelehnt, was ihn mal ganz fair gestört hat in der Kindheit oder als er jung war. viele, die Gott ablehnen, die Jesus ablehnen, lehnen Jesus gar nicht ab. Die meinen ganz was anderes, was sie ablehnen, ja. Aber wenn wir solche Kreise hätten, die die auffangen, ja. Ich kenne einen Frauenkreis, der gilt als Töpferkreis. Die töpfern da. Und ziehen da immer Leute an. Frauen töpfern gerne so, die machen so gerne so was Schönes. Die ziehen diese an und dann erleben die Gottes Wort und Gebet. Also, darf ich das mal so sagen? Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Wäre ich nie drauf gekommen, aber im Neuen Testament steht das. Das steht doch in der Apostelgeschichte. Die kamen zusammen zum das Wort und Brotbrechen und Gebet und so, hatten Gemeinschaft untereinander. Und dann steht eine kleine Anmerkung, die wir meistens übersehen. Das steht nämlich, und sie fanden Gefallen, wie geht's weiter? Und sie fanden Gefallen beim ganzen Volk. Also die anderen hatten was davon, dass es diese Kreise gab. Ich frage manchmal einen Hauskreis, was hat denn eure Umgebung davon, dass es euch gibt? Die wissen gar nicht, wovon ich rede. Ja? Ihr müsst euch fragen, was hat mein Hauskreis, was haben andere davon, dass es uns gibt? Was hat eure Gemeinde, was haben andere davon, dass es diese Gemeinde gibt? Ein ganz wichtiger Punkt. Sie hatten Gefallen, fanden Gefallen beim ganzen Volk. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, also es gibt da ein unwahrscheinlich tolles Buch darüber, das steht, das ist da und ich hatte ja schon gesagt. Ne? So, können wir noch wissen? Ja, also sechstens, besonderer Fokus auf das Lesen der Bibel und das Gebetsleben der Gemeinde. Wird die Gemeinde mit heiligem Ernst immer wieder angeleitet, eine bibellesende und betende Gemeinde zu sein. Ihr lieben Presbyter und ihr lieben Mitarbeiter, das muss euch ein großes Anliegen sein, dass ihr nicht nur meinetwegen in einem Hauskreis zusammenkommt, sondern dass ihr sie lehrt und einführt ins Bibellesen. Das Bibellesen und das Gebet wird immer weniger. Immer weniger. Bitte. Unbedingt. Ja, das wird dir der Herr dann schon zeigen, würde ich sagen. Wenn du das mit Absicht machst, ja, also deine Sorge ist, dass das umkippt und dann auf einmal nur noch das Gute getan wird, aber wir tun ja dieses Gute im Blick darauf, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir machen den Töpferkurs ja nicht um des Töpfers willen, Töpferns willen, sondern um Menschen willen, die gerne töpfern, damit sie in den Dunstkreis der Gemeinde kommen. Das ist die Absicht. Das geschieht also nicht absichtslos, sondern dass sie nun hineinkommen in die Gemeinschaft dieser Leute und also wer gerne töpfert, hier muss ich dem nicht sagen, Elisabeth, komm doch mal in unsere Bibelstunde. Oh, die Elisabeth hat immer gehört, das ist ganz furchtbar da, war noch nie in sowas drin, aber weiß, das ist furchtbar, da kriegt sie eine Gänsehaut. Ja, wenn der aber gesagt hat, Elisabeth, komm doch mal in unseren Töpferkreis. Was? Ja, wir haben einen Töpferkreis. Komm doch mal. Oh, da komme ich gerne. Wann denn? Und so. Ja, und dann erlebt sie, das wird da ein Bibelwort gelesen, wird auch gebetet und dann wird getöpfert. Ja, schluckt sie erst dreimal und nachher schluckt sie gar nicht mehr. Nachher fehlt ihr das, ja? Also so ein sanftes Hineinführen, ich sage nochmal, so ein bisschen in den Dunstkreis des Kreises der Gemeinde, das ist gemeint, ja? Und ihr werdet dann schon, weil ihr das ja aus missionarischer Nächstenliebe macht, werdet ihr davor bewahrt sein, dass ihr jetzt nur noch wie die wilden Töpfer und alles andere vergesst. Nein, das ist ja nur sozusagen Ja, wie soll ich sagen? Der Jesus hat mal gesagt, wir sollen Menschenfischer sein, nicht? Und jetzt gibt es die Weise, mit einem Netz zu fangen oder mit einer Angel, nicht? Und da hängt man nun, wenn man also mit der Angel fängt, dann hängt, macht man nicht das da an den Angelhaken, was man selber gerne isst, sondern was die Fische gerne essen. Ne? Und wenn ein Fisch ist, der gerne töpfert, dann haben wir den Töpferkurs an der Angel. Nicht? Also das Bild wird jetzt etwas überstrapaziert, aber ihr wisst, was ich meine, darum geht es. Aber danke für die Frage. Ja, der besondere Fokus auf das Bibellesen, auf das Lesen der Bibel und das Gebetsleben der Gemeinde. Ihr Lieben, da sind wir wieder in einer großen Not in unserer Zeit. Viele Christen haben überhaupt keine Bibelkenntnis mehr. Ich sage jetzt was ganz Schweres. Viele Pfarrer haben überhaupt keine Bibelkenntnis mehr. Sie lesen nur noch gerade das Bibelwort, das sie am nächsten Sonntag predigen müssen. Das ist ein großes Elend. Es gibt schon lange den Jugendbund für entschiedenes Christentum. Habt ihr das mal gehört? EC nennt man das. Wer war schon mal in einem EC? Niemand. Oh, gut. Helga. Annalena, wo bist du? Annalena. Ich bin übrigens mit Annalena fast blutsverwandt. Wo ist Annalena? Ist gar nicht da, die Maus. So. Jugendbund für entschiedenes Christentum. In ganz jungen Jahren, als ich Christ war, durfte ich mal in einem Jugendbund, ich war da in dieser Bibelschule im Johanneum und die hatten so eine sogenannte Sonntagsarbeit. Und da gab es in der Gegend einen Jugendbund für entschiedenes Christentum. Da kamen etwa 80 junge Leute zusammen am Sonntagnachmittag. Ja? Und denen sollte ich jetzt Bibelarbeiten halten und die wussten mehr als ich. Ich hatte ja gerade angefangen, ich hatte ja überhaupt keine christliche Sozialisation, also meine Bibelkenntnis war dann noch nicht so dolle. So, und dann hatte ich die da. Und ich habe mich unwahrscheinlich vorbereitet immer auf diese Stunden und das waren Bibelleser, das kann ich euch sagen. Bah, die kannten die Heilige Schrift. Vor etwa 3 Jahren war ich in Deutschland in Wiedenitz, das ist so eine Bibelschule, und treffe da den Leiter des Jugendbundes da in Deutschland, habe jetzt den Namen vergessen, und komme mit ihm ins Gespräch und habe gesagt, Mann, also damals habe ich das erlebt, die hatten ja eine Bibelkenntnis, das war unwahrscheinlich, das waren Bibelleser, die jungen Männer und die jungen Mädchen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ist das heute im Jugendbund mit dem Bibellesen? Da sagte er kein Wort. Ich übersetze es jetzt der Helga, was er gemacht hat. Der hielt die Hand nach oben und dann raste sie nach unten. So, es geht radikal nach unten. Es geht radikal zurück. Im Jugendbund für entschiedenes Christentum. Ihr Lieben, das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen geschehen, sondern das ist eine ganz langsame Entwicklung. Das Schlimme an unguten Entwicklungen, das ist das, dass sie so ganz langsam geschieht. So ganz langsam. Ihr wisst das vielleicht. Die Evangelischen in Österreich, die haben mal unter der Pression so dieser Gegenreformation, die haben so gelitten. Aber die haben gebrannt unter diesem Druck. Und die haben nur eines gewollt, haben der Maria Theresia gesagt, wir wollen dir treue Untertanen sein, wenn wir die Bibel lesen dürfen, wenn wir die Bibel haben dürfen. Und dann hat sie es auch einen Moment mal erlaubt und dann hat ein Kardinal aus Salzburg interveniert und dann hat sie es wieder unterbunden. Die Evangelischen durften keine Bibel haben, durften keine Bibel lesen. Und wisst ihr, was dann viele Bauern gemacht haben, evangelische Bauern? Die haben ihr Haus und Hof verlassen und sind ausgewandert nach Norddeutschland. Die haben um des Bibellesen Willens alles aufgegeben, ihre ganze Existenz. Liebe Brüder und Schwestern, entweder waren die total bescheuert oder die hatten eine Kenntnis von der Tiefe und Größe und Wahrheit der Heiligen Schrift, die uns verloren gegangen ist. Die uns verloren gegangen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Kurzes Erlebnis. Ich halte irgendwo eine Evangelisation oder so Vorträge, ich glaube mehr Gemeindevorträge. Und dann habe ich und wohnte beim Herrn Kurator. Also nicht bei eurer Kuratorin, sondern beim Herrn Kurator. So. Und dann habe ich dann irgendwann mal gesagt, es wäre so gut, wenn wir das wieder zurückgewinnen würden, jeden Tag ein Stück Bibel lesen. So, jetzt sitzen wir hinterher zusammen. Also wir kannten, hatten einen guten Draht irgendwie und so. Er mochte mich, ich mochte ihn. Und dann ging noch ein Gläschen Wein und so. Und dann sagte er, also Herr Pfarrer, ganz ehrlich, ein schöner Vortrag, aber das mit dem möglichst jeden Tag Bibel lesen, das ist ja nun doch ein bisschen fanatisch, ne? Wie kann das geschehen, dass seine Vorfahren Haus und Hof verlassen und er nennt das fanatisch? Nun saß er da vorne war der Fernseher und da war so etwa ein Meter hoch so ein Stapel Zeitungen, Fernsehzeitungen, hier unsere Bildzeitung, wie heißt die noch? Kronenzeitung und so, das war alles. Ich sage, ja, was ist denn das? Ja, meine Zeitung. Ich sage, lesen die auch? Ja, jeden Tag. Ich sage, Herr Kurator, das ist aber ganz schön fanatisch. Jo. Und dann habe ich ihm das gesagt. Aber das, worauf es mir ankommt, ist dieses. Wie könnte das passieren? Die Entwicklung geht ganz langsam. Von Generation zu Generation schleichend und dann merkt man es nicht. Zuerst haben sie jeden Tag die Bibel gelesen, auch in der Familie. Dann haben sie gesagt, naja, ist doch ein bisschen viel, jeden Mittwoch und jeden Sonntag. Und nach in der nächsten Generation nur noch jeden Sonntag. In der nächsten Generation nur noch alle 14 Tage oder irgend sowas. Es wird immer weniger und niemand merkt es. Dass so die ganz lange, wenn etwas so ganz langsam auf einen zukommt, das ist das, was man nicht merkt. Ich will mich nicht loben. Aber um es in einem Beispiel zu sagen, ich bin sowas wie ein Weltmeister im Fliegenfang. Ja, guckst du, was? Ihr habt ja keine Ahnung. Bei euch, könnt ihr keine Fliegen fangen. Wisst ihr, wie das geht? Ich brauche das nachher noch für was anderes. Aber das ist eine Fliege. Ihr habt ja Fantasie, ja? Und ihr macht so und die fliegt weg, geht gar nicht anders. Aber der Weltmeister, ich jetzt, der fängt hier an. Er zieht die von ferne eine Wand und merkt gar nicht, dass die Wand langsam auf sie zukommt. Dieses Langsame ist das Geheimnis. Ich komme so nah an sie ran, dass ich sie fast schon berühre und sie zuckt nicht zusammen. Und rums, ich habe sie. Schade, dass ich das hier nicht am lebendigen Objekt klar machen kann. Also ich will dir nur sagen, Fehlentwicklungen, Gefährdungen, das Gefährliche ist die Langsamkeit. Man merkt es kaum. Darum ist es so wichtig, sich wieder rückzuerinnern. Darum wurde auch den Kindern, den Eltern in Israel immer gesagt, erzählt euren Kindern die Geschichten, dass sie immer aktuell bleiben, dass sie immer dranbleiben. Also das mit dem Bibellesen, das ist eine große Not. Ja? Also da müsstet ihr was erfinden. Mein Gemeindepfarrer in Sierning, der war Pfarrer in Sierning und Neukiematen, der Friedrich Lages, der war vom Beruf eigentlich Maurer. Und so doll predigen konnte er eigentlich gar nicht so. Aber der hatte eine persönliche Erweckung erlebt, kurz bevor wir dahin zogen. Und hat für sich den Wert des Bibellesens und des Gebetes wiederentdeckt. Der stand plötzlich jeden Morgen um 6 Uhr auf und Bibellesen und beten. Natürlich, wie die Pfarrer so sind, ein bisschen gesetzlich war er auch. Er sagte, das sollten wir jetzt auch alle machen. Jetzt bin ich ein Nachtmensch und 6 Uhr, da gehe ich gerade ins Bett. Ne? So, aber sonst ja. Und dann hat er immer erzählt, wie kostbar ihm das ist und. Und dann fragt ihn ein Gemeindeglied und sagt, Friedrich, kannst du mir mal erzählen, wie du das machst? Und dann sagt Friedrich, ja was, also so zwischen Tür und Angel geht das jetzt auch nicht. Dann müssen wir uns mal zusammensetzen, komm doch mal. Jetzt war der Geschäftsmann, der konnte gar nicht immer. Und er sagte, ich kann eigentlich erst nächsten Sonntag, das war am Sonntag, also am nächsten Sonntag erst so nachmittags um 3. Na gut, sagt Friedrich, komm nächsten Sonntag nachmittags um 3. Jetzt war nochmal der nächste Sonntag kam und da war er, hatte er nochmal einen Gottesdienst und da sagte er der Gemeinde im Gottesdienst, einer hat mich gefragt, der wollte gerne mal wissen, wie ich das mache mit dem Bibellesen und Beten. Wenn noch jemand da ist, den es interessiert, der kann hier dazukommen, sagt er so. Sonntag nachmittags um 3. Ja. Da verdaut jeder Österreicher seinen Wiener Schnitzel. Also ungünstiger geht es nicht. Kurz vor 3 schaut seine Frau Birgit aus dem Fenster und sagt, Friedrich, was ist denn da unten los? Ja, was ist da los? Ja, da stehen etwa 80 Leute. Dadurch, dass er es selber tat, dadurch, dass er es immer wieder zur Sprache bringen musste, weil das so schön war, war da ein Funke übergesprungen. Und dann haben die stille Zeitkreise eingerichtet. Hausfrauen, mehrere Hausfrauenkreise trafen sich vormittags, Männerkreise abends, Jugendkreise nachmittags, stille Zeit. Nahmen immer denselben Text, hatten ein stille Zeit-Tagebuch, ich glaube, von Wort des Lebens, schrieben ihre Gedanken ein, 2, 3, 4 Sätze, vielleicht ein kurzes Gebet und trafen sich einmal zum gemeinsamen Austausch. Und dadurch hat er die ganze Gemeinde ans Bibellesen und Beten gekriegt. Und obwohl er nicht die große Predigtgabe hatte, wurde es immer mehr im Gottesdienst. Kannst du dir das vorstellen? So was. Und wenn man da heute ins Pfarrhaus geht, er ist ja längst pensioniert, dann sind da lauter Bilder von den früheren Konfirmanden. Und wenn du dir das anschaust, hey, guck mal, die und der und die und der, die sind alle noch da in der Gemeinde. Die sind jetzt 20 Jahre älter, sieht man ihnen auch an, aber sind alle noch da. Die wurden nicht rauskonfirmiert. Die sind alle noch da, das hat sie gehalten. Also, wir müssen solche Bibellesebewegungen haben. Ja, dass wir das wieder lernen, dann können wir auch ganz anders argumentieren und verstehen. So, der liebe Bruder Pfarrer hat mir zugewunken, jetzt kann ich meinen siebten Punkt nicht mehr sagen. Ne? Den siebten Punkt kann ich noch, aber gut. Also, der siebte Punkt heißt, alle kennen ihre Gaben. Sie haben ihren Platz in der Gemeinde gefunden. Darf ich mal fragen, wer von euch kennt seine Gabe, sein Charisma? Sehr wenig und doch überwältigend viel, denn in meisten Gemeinden, auch freikirchlichen, meldet sich höchstens einer. Das ist aber ein Indikator, dass die Gemeinde noch nicht wirklich missionarisch ist. Denn die Gaben, die werden wach in einer missionierenden Gemeinde, denn da werden alle gebraucht. Da werden sie alle gebraucht. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, einem jeden Gemeindeglied teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Also jeder von euch hat seine besondere Gabe. Und wenn sie noch nicht entdeckt wurde, dann deckt das einen Mangel auf, ihr Lieben, das muss ich einfach sagen. Ja, lass uns daran arbeiten. Die Missionswissenschaft hat herausgefunden, dass in jeder Gemeinde etwa von jeder Gabe 10% vorhanden sind. Wie viel sind wir jetzt hier so etwa? 80. Darf ich das mal sagen? 10% heißt 8. Würde bedeuten, dass wir 8 Seelsorger oder Seelsorgerinnen unter uns haben. Das würde bedeuten, dass wir 8 theologische Lehrer oder Lehrerinnen unter uns haben. Das würde bedeuten, dass wir 8 Evangelisten oder Evangelistinnen unter uns haben. Nur das Bittere, die wissen es nicht. In unseren Gemeinden werden viele Menschen, viele Christen sterben, ohne zu wissen, dass sie Evangelisten waren. Sterben dahin und ihre Gabe wurde nicht entdeckt. Gott hat dich aus zwei Gründen in diese Welt gesetzt. Erstens, damit du in den Himmel kommst, zur Ehre Gottes. Und zweitens, damit er dir eine Gabe geben kann, in der du hier in dieser Welt, in der Gemeinde und in der Welt dienen kannst. Charisma nennt man das im Griechischen. Da steckt auch das Wort Charis drin. Das heißt Gnade, Gnadengaben. Das darf nicht sein, dass Leute bei euch sterben, ohne zu wissen, dass sie Seelsorger waren oder Lehrer, Lehrerin, ihr Lieben. Das ist jetzt ein sehr schwerer Gedanke, aber den müssen wir einmal denken. Den müssen wir einmal denken. Darum wäre es wichtig herauszufinden, was ist deine Gabe? Und der Gabe entspricht dann ja auch die Aufgabe. Und darum sagt der Paulus ein paar Verse weiter. Das eine steht 1. Korinther 12, Vers 11. Und das andere steht 1. Korinther 12, Vers 18. Nochmal das erste. Einem jeden Gemeindeglied teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Und dann, er hat jedem Gemeindeglied seinen Platz zugewiesen. Es gibt hier einen Platz, der dir gehört, den du einnehmen musst. Ja? Also es ist vielleicht noch einiges zu tun. Mein Grundeindruck ist hier, ihr seid eine der liebevollsten Gemeinden, die ich seit langem kennengelernt habe. Das ist schon mal die halbe Miete, dass hier viel passieren kann. Aber wir sind noch unterwegs. Ja? Und darum, nehmt das wirklich ernst. Also das ist einfach so, dass wir das ernst nehmen müssen. Jeder hat eine Gabe und die zeigt auf die Aufgabe, auf den Platz, den du einnehmen musst. Den Verantwortlichen unter uns würde ich Folgendes sagen. Jedes Gemeindeglied, das du siehst, sollst du erstens fröhlich sehen und dankbar, dass er da ist, dass sie da ist. Und dann aber auch mit 5 heimlichen Fragen. Erste Frage, gehört er eigentlich schon dem Herrn Jesus? Gehört sie eigentlich schon dem Herrn Jesus? Ja? Die Frage aller Fragen. Die zweite Frage, hat er auch die Gewissheit des ewigen Lebens? Denn viele gehören ihm schon, aber wissen gar nicht, dass sie die Gewissheit des ewigen Lebens haben können. Ja? Also hat er auch sie oder sie die Gewissheit des ewigen Lebens? Dann nächste Frage, ist seine oder ihre Gabe schon entdeckt? Nächste Frage, ist sein oder ihr Platz schon eingenommen? Haben sie deinen Platz schon eingenommen? Und dann noch eine 5. Wohlfühlfrage, fühlt er sich auch wohl in der Gemeinde? Also man muss nicht die Wohlfühlgemeinde immer madig machen, das gehört mit dazu. Ja? Also eigentlich sollten wir uns angewöhnen, mit diesen Fragen sehe ich mal den Wolfgang und die Helga und die Johanna und so, wie sie alle heißen, nicht? Das ist so liebende, sorgende Frage. Das ist eigentlich wichtig. Da möchte ich noch eines sagen. Es muss zwar nicht jeder oder jede Evangelistin sein, aber jeder andere, der müsste doch wissen, wie er einen fragenden Menschen das Evangelium erklärt. Das kann jeder. Du bist der deutschen Sprache mächtig, unsere lieben Brüder und Schwestern aus dem Iran doch nicht so ganz, bist der deutschen Sprache mächtig und dann muss es auch möglich sein, dass du jemanden erklärst, wie man in den Himmel kommt. Dazu muss man jetzt nicht unbedingt Evangelist sein, denn zu der Hauptgabe, die du hast, hast du ja nun auch noch so eine kleine Nebengabe und dass du die Gabe hast, das doch zu erklären, das glaube ich doch ganz bestimmt. Ich will euch mal an ein ganz kleines Beispiel zeigen, wie man das erklären kann. Ich habe das vor Jahren einfach mal getan in einer größeren Zeltmission Und dann waren da Leute von der Feuerwehr. Und ein junger Mann aus der Feuerwehr, der war davon so angesprochen, der war gar kein Christ, der hat dann immer nachher beim Biertrinken im Gasthaus, hat er ihnen das immer so erklärt, wie ich das erklärt habe. Dazu gehe ich jetzt mal an diese Tafel. So ein ganz kleines Bild, merkt euch mal so, was ich jetzt sage. Im Neuen Testament, da spricht der Apostel Paulus von Machtbereichen. Es gibt zwei Machtbereiche. Helga, ich mache jetzt einen großen Strich, senkrecht von oben nach unten. So, jetzt haben wir auf einmal zwei Bereiche. So, mache ich nochmal so einen Querstrich, damit ich da was drüber schreiben kann. Da schreiben, die Heilige Schrift, sagt Paulus, sagt, Jesus hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Es geht hier um den Sündenbegriff der Heiligen Schrift. Ein Theologe hat mal gesagt, Sünde ist keine Eigenschaft in der Heiligen Schrift, Sünde ist eine Gefangenschaft. Wir sind alle gefangen, da sind wir hineingeboren in das Reich der Finsternis, so nennt das Paulus. Darüber steht ein Minuszeichen. Jetzt ist es aber doch nicht so, dass die alle nur Minus haben, die da sind. Unter den Minuszeichen, da gibt es viel Plus. Du, ich habe nicht Christen erlebt, die hatten so einen guten Charakter, da muss ich mich richtig schämen. Und dann wieder Christen, die sind so toll mit ihrer Frau umgegangen, da habe ich schwer und so. Und dann haben sie noch so ihre alten Eltern gepflegt. Also viel Plus. Unter dem Minus gibt es viel, viel Plus. Aber alles unter dem Minus. Denn es geht nicht um Moral in der Heiligen Schrift. So habe ich das so erklärt, so ganz einfach. Da habe ich gesagt, es gibt natürlich auch Minus, ist klar. Also das und so, was denn so die negativen Eigenschaften sind. Also Plus mal Minus gibt es. Minus. Minus mal Minus gibt. Das war wirklich komisch. Ne? Also ich habe das dann so gesagt, so gedeutet, wenn da jemand begreift, dass da Minus in seinem Leben ist, das ist so der erste Schritt überhaupt. Wir nennen das in der Bibel, dass die Sündenerkenntnis anfängt. Das musste ich immer so anfangen. Aber so. Und dann sagt Paulus, also er hat uns versetzt aus der Macht der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist das Reich seines lieben Sohnes. Und da ist ein Plus. Und da gibt es auch viel Plus. Also wenn ich euch so erlebe, boah, Mann doch. Ich bin doch richtig, ich würde gerne hier nach Wien ziehen und zu euch gehören. Also viel Plus. Aber wenn ich euch mir genau anschaue, mein lieber Mann, da gibt es auch so manches Minus. Ne? Also niemand von euch ist im moralischen Sinne ohne Schuld. Wir brauchen die Vergebung der Sünden bis zuletzt. Das ist so. Also, Plus mal Plus gibt Plus und Minus mal Plus gibt. Also bist du wieder da auf der anderen Seite. Nein, da ist jetzt das Kreuz von Golgatha. Und da dürfen wir unser Minus immer durchkreuzen lassen. Immer abgeben. Und darum bist du hier im Bereich seines lieben Sohnes. Und nun sagt die Heilige Schrift, da fällst du nie mehr raus. Und dann frage ich die Leute, was willst du denn sagen, wo stehst du denn? Wo stehst du denn? Vielleicht ist jemand unter uns, der nicht genau weiß, wo er steht. Wo stehst du denn? Stehst du hier oder da? Manche haben mir gesagt, die schon so in der Gemeinde sind, ja, ich balanciere gerade so auf der Linie herum. Und dann sage ich immer, nein, das gibt es gar nicht. Aber es ist eine Tür, weißt du, das mal im Johannesevangelium steht, da sagt Jesus, ich bin die Tür, ich bin die Tür. Also, und durch diese Tür, die Jesus heißt, ihr merkt, das ist ganz schlicht, aber nicht primitiv, weil das in der Schlichtheit sagt, da kannst du durch die Tür, die Jesus heißt, kannst du da hingehen und dann gehörst du dazu. Und da steht für ihn der Satz, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Das ist die Krone des Glaubens, die Heilsgewissheit. Die Heilsgewissheit. Ja? Und ihr Lieben, das wird hier auch da aufgenommen, könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Das sind so schlichte Dinge. Und wenn ihr das so schlicht sagt, das hilft zu identifizieren, wo stehe ich eigentlich, wo bin ich eigentlich. Es gibt auch mal jemanden, der sagt, das ist mir zu technisch, ja, dann versuch ein anderes Bild oder so. Aber damit habe ich schon vielen geholfen, das zu verstehen. Ich habe noch ein anderes Bild, dass ich manchmal sage, das Evangelium ist so wie so ein Flugzeug, da kann man einsteigen. Ne? Und die da reinsteigen, die nennt man ja Passagier. Wenn du auf dem Flughafen bist, dann hast du dein Ticket und dann wirst du aufgerufen. Die Passagiere nach Madrid werden gebeten und so. Du hast zwar ein Ticket, aber du bist eigentlich noch gar kein Passagier. Du bist ja noch nicht drin. Ja? Also die Passagiere in Spe. Viele sind getauft, aber die sind noch gar nicht eingestiegen. Ne? Ich sage immer, das Ticket ist der Taufschein. Aber damit bist du noch nicht drin im Flugzeug. Und so. Und da frage ich manchmal die Leute, so, wo stehst du denn? Und dann sage ich, im Cockpit, da sitzt der Herr Jesus. Und der führt dich in die Ewigkeit. Aber du musst einsteigen. Und da ist ein Platz, der ist nur für dich reserviert. Und du weißt, wie teuer Plätze im Flugzeug sind. Und der Platz ist unbezahlbar. Dafür hat er bezahlt mit seinem Blut. Bist du drin oder bist du noch draußen? Das ist die Frage. Ja? Und dann kommt nochmal die Frage, wenn man drin ist, kann man auch wieder rausfallen. Dann erzähle ich noch eine kleine Geschichte und sage, ich bin mal mit meinen beiden Söhnen im Flugzeug geflogen. Und dann so von Hannover nach Berlin. Und dann in der Nähe sah man schon die Elbe. Und dann fing das Flugzeug an zu wackeln. Und das nennen die Turbulenzen. Ne? Und dann sagt der Pilot, bitte schnallen Sie sich an, wir kommen in Turbulenzen. Ich hole meinen Martin. Das war immer so ein Wilder, der rannte da rum. Martin, komm her, anschnallen, ich sitze hier. Er sitzt hier, ich sitze hier, da sitzt Jörg. Und dann schauen wir so aus dem Fenster. Und ich sage, sag mal, die Elbe da hinten. Und dann sehe ich, wie Martin sich schon wieder losgemacht hat und rennt hin und her. Rennt im Flugzeug hin und her. Plötzlich stürzt er, fällt und fällt natürlich durchs Flugzeug in die Elbe. Manche sitzen da und sind ganz erstaunt. Was? Dann, das geht doch gar nicht. Das, was ihn umfängt, ist doch viel stärker als sein Sturz. Er hat sich wirklich ein bisschen die Nase geblutet, hat wehgetan, das kann passieren. Aber er fällt nie raus. Jesus sagt, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen, ihr Lieben. Das ist das Geheimnis. Und diese einfachen Dinge, die kannst du auch anderen erzählen, ohne dass du nun unbedingt der große Evangelist bist, oder? Natürlich kannst du das. Und das wird ja aufgezeichnet. Das wollte ich euch schnell nochmal gesagt haben. Und so, alle kennen ihre Gaben, sie haben ihren Platz in der Gemeinde. Und wir stehen ja auch alle unter Missionsbefehl. Und das wollte ich euch gerne noch gesagt haben. Ich danke für eure Geduld.